Wie konnte ein DAX-Konzern insolvent gehen? Damit beschäftigen wir uns heute beim Business Talk am Kudamm. Unser Gast ist Rechtsanwalt Dr. Marc Liebscher von Dr. Späth & Partner, der einige Klienten in diesem Fall vertritt. Mit Wirecard ist erstmals ein DAX-Unternehmen in die Insolvenz gegangen. Wie ist der aktuelle Stand der Dinge?
Der aktuelle Stand ist, das Insolvenzverfahren ist noch nicht eröffnet. Es wird demnächst eröffnet werden und der Insolvenzverwalter, Herr Jaffe aus München, ist dabei, die Assets schon rauszuverkaufen. Jetzt kam kürzlich ein Bericht, dass die englische Unternehmung, die englische Tochter, da Assets rausverkauft wurden, sodass Herr Jaffe zum einen wahrscheinlich den Sachverhalt noch klärt und zum anderen dabei ist, Vermögensgegenstände von Wirecard zu versilbern. Und wir rechnen damit, dass in einem Monat bis zu so 6 Wochen das Insolvenzverfahren dann eröffnet werden wird.
Und welche strafrechtlichen Tatbestände stehen im Raum?
Strafrechtlich, wenn man sich's anschaut, steht so alles im Raum, was man sich so denken kann in der Wirtschaftskriminalität. Also dass die komplette Palette ein gutes Potpourri. Was ist es? Betrug, Kapitalanlagebetrug, Untreue. Die Frage ist eher, was steht nicht im Raum?
Okay.
Das wäre einfacher. Aber auch da muss man, glaube ich, vorsichtig sein. Es gibt in Wirecard viele, viele Dinge, die gelaufen sind in den letzten Jahren. Es gab auch Vorwürfe hin bis zu Androhungen von Körperverletzungen. Ich würde mal sagen, da ist alles offen.
Ja, die Liste ist sehr lang. Auch das Wirecard-Management wird ja angegriffen oder beschuldigt, oder ich weiß jetzt gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Es gibt ja aber tatsächlich auch auf der anderen Seite, nämlich Kritik an den Wirtschaftsprüfern. Können Sie dazu schon was sagen?
Wir haben natürlich das Hauptaugenmerk für die strafrechtliche Ermittlung liegt auf den Vorständen, auf der Geschäftsleitung. Okay, so weit, so gut. Aber die Frage ist natürlich, wie war es möglich, dass ein solches Unternehmen mit solchen massiven Straftaten bis in DAX kommen konnte? Weil es gibt ja Wirtschaftsprüfer, welche die Jahresabschlüsse, die Bilanzen prüfen und dann Bestätigungsvermerke erteilen oder eingeschränkt erteilen oder nicht erteilen. Und hier haben wir die Besonderheit, dass Ernst & Young EY über 11 Jahre der Prüfer war von Wirecard und über 11 Jahre lang gesagt hat, alles super, Haken dran, Bestätigungsvermerk uneingeschränkt erteilt. Und dann kam ja die Sonderprüfung durch KPMG und KPMG hat dann in dem berühmten Report, der am 26.04.2020 kam, hat KPMG ganz, ganz viele Verfehlungen von Wirecard festgestellt. Und inzwischen klagen mit unserer Kanzlei sehr, sehr viele Investoren gegen Ernst & Young auf Schadensersatz, weil wir der Ansicht sind, Ernst & Young hätte das sehen müssen und hätte es auch gesehen, wenn sie richtig geprüft haben und Ernst & Young hat Angaben ins Blaue hinein gemacht und deswegen die Investoren geschädigt, sodass sich das Hauptaugenmerk im Moment auf Ernst & Young tatsächlich richten sollte, denn dass Wirecard gelogen und betrogen hat. Ich glaube, das steht fest, aber die Frage ist, wie konnten die so weit kommen? Und da war tatsächlich die Aufgabe von Ernst & Young, EY, das zu verhindern. Und da hat EY krass versagt.
Welche Haftungsansprüche könnten denn gegen die Wirtschaftsprüfer dann in Frage kommen?
Gegen die Wirtschaftsprüfer kommen eigentlich in Frage nur der sogenannte 826 BGB, Paragraph 826 BGB, die berühmte vorsätzliche sittenwidrige Schädigung. Die greift bei Wirtschaftsprüfern schon dann, wenn sie Angaben ins Blaue hinein machen, von denen sie davon ausgehen müssen, dass diese für Kapitalanleger relevant sind und von denen sie davon ausgehen müssen, dass sie die nicht richtig geprüft haben. Und da geht es dann tatsächlich um die Vorwürfe, die 1,9 Milliarden Euro, die fehlen, die auf Treuhandkonten waren, dass EY das abgezeichnet hat, dass diese Beträge vorliegen sollen, als Cash sogar, ohne sich aber Bankbestätigung hat vorlegen lassen. Und weitere Vorwürfe, zum Beispiel, dass diese Treuhandkonten bilanziert wurden als Cash und nicht als sonstige Vermögenswerte, sodass das die konkreten Vorwürfe sind gegen Ernst & Young. Und in dem Rahmen würde Ernst & Young EY heute nach 826 BGB, vorsätzliche sittenwidrige Schädigung, den Anlegern haften für ihren Schaden. Ja.
Auch die BaFin wird ja für ihr Verhalten kritisiert. Also das heißt, was ist bei der Finanzaufsicht nicht richtig gelaufen?
Also es ist natürlich eine Katastrophe für den deutschen Kapitalmarkt, was passiert ist. Es ist wirklich eine internationale Katastrophe. Die Reputation liegt da nieder in London, in New York, in Hongkong, in Südostasien, schlägt man die Hände über dem Kopf zusammen und kann es nicht glauben, was in Deutschland los ist. Und das bezieht sich auch und vor allem auf die BaFin, weil internationale Kapitalanleger, wir hatten diese Gespräche noch im Januar, also 6 Monate bevor es dann explodiert ist, haben wir persönlich intensive Gespräche geführt in London mit großen Investoren, die in 3-stelligen Millionenbeträgen dort investiert waren und nicht jetzt auf der Portfolio-Manager-Ebene, sondern tatsächlich auf der Ebene der Fonds-Eigentümer. Und dort war immer die Bottomline, wenn wir gewarnt haben vor Wirecard und Achtung, das ist Fake, war immer die Bottomline, ja, ihr habt schon recht mit euren Vorwürfen, aber es kann nicht sein. Die werden geprüft von EY und da ist doch die BaFin, die hat Aufsicht, das kann nicht sein. Also es war immer die Bottomline, es ist zwar vieles faul, aber es kann nicht sein, dass das alles faul ist, weil es gibt ja EY und BaFin. Und dort herrscht natürlich jetzt blankes Entsetzen, dass man sich als Rettungsanker vor dem Totalverlust auf EY und BaFin verlassen hat und auf einmal feststellen muss, man ist wirklich von allen guten Geistern verlassen worden. Man hat immer damit gerechnet, dass bei Wirecard 1, 2, 3 Leichen im Keller liegen in der Bilanz, okay. Aber man hat nicht damit gerechnet, dass die komplette Bilanz eine einzige Leiche ist. Und hat sich darauf verlassen, dass davor EY und BaFin stehen. Sodass auch große Vorwürfe gegen die BaFin laut werden. Die BaFin verteidigt sich damit, ja, wir konnten Wirecard als Konzern ja nicht prüfen, wir konnten nur die Wirecard Bank AG prüfen. Das ist zunächst mal bankrechtlich, bankaufsichtsrechtlich durchaus zutreffend. Die BaFin konnte bankaufsichtsrechtlich nur auf die Wirecard Bank AG zugreifen. Aber die Frage ist natürlich, wie kam es dazu, dass die BaFin gesagt hat, die Wirecard AG als Konzern, die nehmen wir raus aus der bankaufsichtsrechtlichen Prüfung. Da ist unser Vorwurf, das hätte nie stattfinden dürfen. Denn insgesamt ist es ein Zahlungsdienstleister und man hätte den Konzern insgesamt als Zahlungsdienstleister und insgesamt als bankaufsichtsrechtlich prüfungspflichtig feststellen müssen durch die BaFin und nicht nur die Wirecard Bank AG. Das ist der erste Vorwurf. Der zweite Vorwurf ist, selbst wenn man zu dem Ergebnis kommt, der Konzern unterliegt keinem Bankaufsichtsrecht, ist es aber immer noch so, dass der Konzern ja am Kapitalmarkt notiert war und Kapitalmarktinstrumente herausgegeben hat und damit natürlich der Kapitalmarktaufsicht der BaFin unterlag. Das heißt, die BaFin hätte sehr wohl auch die Wirecard, den Wirecard-Konzern, die Wirecard AG prüfen können im Hinblick auf kapitalmarktrechtliche Fragen. Und wenn man jetzt sieht, dass die Kapitalmarktinformationen von Wirecard AG wahrscheinlich über 10 Jahre falsch waren und dazu geführt haben, dass Wirecard AG bis in den DAX kam, muss man auch die BaFin fragen, hallo, was habt ihr kapitalmarktrechtlich da eigentlich verschlafen, dass diese Kapitalmarktinformationen so falsch sein konnten, dass ein solches Nullum tatsächlich bis in den DAX aufsteigt. Und da hat die BaFin auch versagt und krasse Fehler gemacht. Und das Interessante ist ja auch, dass an dem Montag, an dem berühmten, tatsächlich die BaFin, Herr Hufeld, auch gesagt hat, it's catastrophe, we made mistakes. Das wurde auch alles so gesehen und dann hat man schnell zurückgerudert, weil die Juristen dann gesagt haben in der Behörde, hallo, wenn ihr das so deutlich sagt, macht ihr euch Schaden, legt ihr den Grund für Schadensersatzpflichten. Und das ist das, was jetzt auch kommen wird. Wir sind beauftragt, Schadensersatzansprüche gegen die BaFin geltend zu machen. Und da ist natürlich das Schöne, dass hinter der BaFin steht die Bundesrepublik Deutschland. Das heißt, die BaFin wird nicht Insolvenz fallen, weil dahinter steht die Bundesrepublik Deutschland, sodass Schadensersatzansprüche gegen die BaFin, sprich gegen die Bundesrepublik Deutschland, die werden immer zu 100% bedient, weil die Bundesrepublik wird nicht in die Insolvenz fallen. Das ist vielleicht anders bei EY. Da gibt es durchaus Befürchtungen, die sagen, oh, kann EY eigentlich für diesen Schaden komplett aufkommen? Wir denken ja, auch EY wird Nachschüsse bekommen von seinen anderen Gesellschaften international. Aber bei der Bundesrepublik BaFin, Deutsche Prüfstelle für Rechnungswesen, wir wissen, die werden nachgeordnet, hat die Prüfung für die DPR, für die BaFin gemacht. Da denken wir, Schadensersatzansprüche sind aussichtsreich und vor allem hat man dann den sogenannten Deep Pocket Opponent, das heißt keine Sorge vor der Insolvenz.
Der Wirecard-Fall, jetzt bezogen auf die BaFin, ist das eine ganz große Ausnahme? Ist das das erste Mal passiert oder gab es da schon auch mal Fälle, wo man gesagt hat, naja, da hat die Finanzaufsicht auch nicht so richtig hingeguckt?
Nein, um es ganz deutlich zu sagen, dieses Versagen gehört zum typischen Leistungsportfolio der BaFin. Ja, also das ist eigentlich ganz, ganz typisch für die BaFin. Es wäre untypisch gewesen für die BaFin, hätte die BaFin das bemerkt. Ja, so bitter es ist. Wenn man sich anschaut, die Skandale der letzten Jahre, S&K, P&R, jetzt Wirecard, es gibt eine ganze Liste, Sven Giegold, aus dem Europaparlament hat da eine tolle Liste aufgebaut nach dem Motto, welchen Skandal hat die BaFin denn nicht gesehen und dann ganz, ganz viele in den letzten Jahren. Die BaFin ist nicht ihrer Aufgabe nicht gewachsen. Sie hat ein Selbstverständnis, welches nicht der Zeit gerecht ist. Die BaFin ist eigentlich ein investorenverbraucherschützendes Instrument. So sieht sich die BaFin selber aber nicht. Die BaFin ist von ihrem ganzen Selbstverständnis her nicht darauf ausgerichtet, Kapitalmarkt zu schützen und Kapitalmarkt zu kontrollieren, sondern eigentlich versteht sie sich so ein bisschen als begleitendes Segelboot, aber mehr nicht. Wir sagen ganz klar, sie ist understaffed, zu wenig Personal, undercompetent, zu wenig Kompetenz, undertalented, zu wenig Talent. Underfinanced, zu wenig finanziert und dann underambitious, nicht genug Ambition. Die BaFin gehört komplett umgedreht, neu aufgestellt. Und das zeigt dieser Skandal par excellence.
Ja, Finanzminister Olaf Scholz möchte ja die BaFin gerne reformieren. Das würde ja genau das decken, was Sie eben gesagt haben. Welche Vorschläge stehen da im Raum?
Für die BaFin stehen Vorschläge im Raum, im Moment publik geworden. Was sehr debattiert wird, sind die Vorschläge auch für die Wirtschaftsprüfer. Was bei den Wirtschaftsprüfern sich verändern soll, schauen wir mal zunächst mal auf die Wirtschaftsprüfer. Dort wird sich einiges zu ändern haben. Also sehr wahrscheinlich wird sich ändern, dass Wirtschaftsprüfer nicht mehr Beratung und Prüfung zusammen im selben Haus haben können. In England ist das schon geändert. Hier können sie das noch zusammen machen, das heißt Beratung, Prüfung. Und es ist immer der Wunsch, wenn ich die Prüfung mache, dann zack, hänge ich die Beratung auch dran. Und wenn man sich die Umsätze anschaut der großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaften, ungefähr 25-33% sind die Prüfung und der Rest ist die Beratung. Das heißt, ich komme über die Prüfung, komme ich in die Beratung rein und verkaufe da die Stunden. Das heißt, ich will immer in der Prüfung drinbleiben und da bin ich sehr nett, sehr lieb, um die Beratung hinten rauszubekommen. Das müsste getrennt werden. Dann das Zweite ist, dass ja im Moment das Unternehmen, sprich da über, ja, vorgeschlagen, über die, zwar die Hauptversammlung vorgeschlagen von Vorstand und Aufsichtsrat, aber letztlich das Unternehmen beauftragt den Wirtschaftsprüfer. Und da gibt es berühmte Anekdote, Chief Financial Officer der Telekom, gar nicht lange her, der hat sich wirklich erdreistet, öffentlich zu sagen, für ihn sind die Wirtschaftsprüfer dazu da, ihm zuzuarbeiten. Das heißt, das Unternehmen hat Telekom, CFO, sagt deutlich, der Wirtschaftsprüfer ist dazu da, uns zuzuarbeiten. Das zeigt das ganze System, wie es funktioniert. Das sind keine unabhängigen Prüfer, sondern Dienstleister für das Unternehmen. Und entsprechend wird dort agiert, sehen wir bei Wirecard. Das heißt, man müsste entkoppeln Beauftragung der Wirtschaftsprüfer vom Unternehmen. Eigentlich müsste man dahin kommen, dass die Wirtschaftsprüfer von einem unabhängigen Dritten beauftragt werden. Das nächste ist die Bezahlung. Das Unternehmen bezahlt auch die Wirtschaftsprüfer. Klar, der zahlt, schafft an, wir kennen das alle. Die Bezahlung müsste entkoppelt werden vom Unternehmen. Denkbar ist zum Beispiel, dass man einen Pool schafft, in welches alle zu prüfenden Unternehmen einzahlen. Und aus diesem Pool werden dann die Wirtschaftsprüfer bezahlt. Das nächste ist, wir haben jenseits von Banken und Versicherungen bei Kapitalmarktunternehmen nur die Pflicht, nach 24 Jahren den Prüfer zu wechseln. Das heißt, da müsste eine viel frühere Frist kommen, sodass man sagt, zwungenermaßen müssen Prüfer alle 3, 5, 6 Jahre gewechselt werden. Dann das nächste ist, es ist so, dass die Prüfung immer jedes Jahr neu ausgeschrieben und beschlossen wird. Aber wenn Sie ein Jahr geprüft haben, und dann wollen Sie natürlich den Folgeauftrag auch wieder bekommen. Das heißt, wenn Sie das erste Mal prüfen, sind Sie ganz, ganz lieb, damit Sie dann den Folgeauftrag auch wieder bekommen. Das heißt, wenn einmal ein Prüfer bestimmt wurde, dann sollte der dann mindestens für 2 oder 3 Jahre drin sein, damit er auch sicher sein kann, ich kriege den Folgeauftrag, ungeachtet davon, wie krass ich vorher geprüft habe oder nicht. Das heißt, das sind die Dinge, die bei den Wirtschaftsprüfern ansetzen müssen. Bei der BaFin muss ansetzen, bessere Finanzausstattung. Die BaFin muss weg von Bonn nach Frankfurt, weil ganz ehrlich, wenn Sie erfahrene Kapitalmarktrechtlerinnen oder Kapitalmarktmenschen haben wollen, wer geht denn nach Bonn? Die sitzen in Frankfurt. Das nächste ist, die müssen Sie dann auch mit finanziell ausstatten. Und sie müssen insgesamt dort auch Leute an die Spitze setzen, die bekannt dafür sind, dass sie dem Kapitalmarkt auf die Finger schauen. Jetzt ist es ja sogar so, dass eine Dame dort zusammen mit Herrn Hufeld an der Spitze sitzt, die als Juristin Cum-Ex-Skandale abgesegnet hat in ihrer Bank, wo sie war. Also wir haben jetzt dort Leute an der Spitze, die gesagt haben, Cum-Ex ist gut, das Ausplündern des deutschen Staates ist gut. Also es ist ein Trauerspiel, es ist wirklich ein Trauerspiel. Und es ist auch deswegen für Deutschland sehr, sehr schlecht, weil der internationale Kapitalmarkt Schlüsse daraus zieht und nicht mehr in Deutschland aktiv ist. Große Londoner Investoren zeigen uns den Vogel und sagen, Deutschland, mit euch, nee, da kann man nicht mehr hingehen. Euch kann man nicht mal mehr BaFin und einem der Big Five Wirtschaftsprüfer vertrauen.
Jetzt haben Sie gerade ganz, ganz viele Informationen schon gegeben, also großer Überblick. Die Frage war, Olaf Scholz will die BaFin reformieren. Jetzt hatten Sie schon einige Sachen gesagt. Wie finden Sie persönlich die Pläne?
Die Pläne gehen nicht weit genug. Man muss sich klar darüber sein, es ist ein komplettes Systemversagen. Die BaFin hat versagt. EY-Wirtschaftsprüfer haben versagt. Es haben auch die kompletten Investoren versagt. Wir sehen, DWS, Flaggschifffonds der Deutschen Bank, war zeitweise 12-fach überinvestiert in Wirecard. Die Chefanalystin der Koba hat dutzendfach Kaufempfehlungen abgegeben, also Commerzbank, dutzendfach über hunderte von Kaufempfehlungen abgegeben für Wirecard. Und wir sehen auch, die Vorwürfe waren die ganze Zeit im Offenen und die Leute, die dafür berufen sind, sich auseinanderzusetzen, haben sich in Deutschland nicht damit auseinandergesetzt. In England sehr wohl, in den USA sehr wohl, aber nicht in Deutschland. Wir haben hier ein insgesamt ein Know-how und ein Kulturproblem in Deutschland. Auch die deutsche Presse hat es nicht aufgegriffen. Das ist auch eine Frage, die man sich stellen muss. Warum hat es die ausländische Presse aufgegriffen und nicht die deutsche Presse? Man muss sich klar darüber sein, es gab 48 Strafanzeigen bei der Staatsanwaltschaft München gegen Wirecard. Teilweise unterlegt mit Aktenordnern von Unterlagen. Es wurden Strafverfahren angestrengt gegen die Journalisten der Financial Times in London. Aber die 48 Strafanzeigen, denen wurde nicht weiter nachgegangen. Wirecard wurde geschützt. Die Leute, die gesagt haben, bei Wirecard ist was falsch, die wurden verfolgt. Das heißt, wir haben ein komplettes Systemversagen. Und mein Eindruck ist, dass das, was bei der BaFin jetzt geändert werden soll, das ist ein erster Schritt, aber es greift zu kurz. Wir müssen uns auch fragen, wie kommt es zu diesem Systemversagen? Und da ist jeder betroffen. Presse, Investoren, Aufsichtsbehörden, Wirtschaftsprüfer. Und es ist wieder stupid German money. 2008 hat man die Landesbanken vollgestopft mit Schrottpapieren aus den USA und gesagt, ja, gibt es den Deutschen, die kaufen alles, stupid German money. 12 Jahre später ist es nicht besser geworden. Und das ist erschreckend. Und da machen wir auch unsere Zukunft und die Zukunft unserer deutschen Wirtschaft kaputt. Weil wir brauchen Kapital, um unsere Wirtschaft voranzubringen. Gerade jetzt in diese Transformationsphase, in der wir sind. Weg von dieser CO2-intensiven Industrie hin zu einer CO2-armen Industrie. Das wird nur funktionieren, wenn wir intensive Kapitalanlagen und Kapital haben, um diese Umstrukturierung hinzubekommen. Und wir zeigen im Moment, dass wir keinen gut funktionierenden Kapitalmarkt haben. Das haben wir international par excellence bewiesen mit Wirecard. Und das bekommt uns ganz, ganz schlecht.
Auf jeden Fall. Ich will noch mal auf eine Sache eingehen, die Sie gerade gesagt haben, unter anderem, dass zum Beispiel auch Journalisten oder Leute, die das aufdecken wollten, auch verfolgt werden oder wurden. Ich weiß nicht, ist wahrscheinlich hochspekulativ, aber was denken Sie, wer dahinter steckt? Also wer könnte da ein Interesse dran haben?
Also das Interesse war natürlich erstmal ganz klar aus Bayern, man will Wirecard in München halten. Also München hat nicht viele DAX-Konzerne, sodass klar war, wenn jemand Wirecard fälschlicherweise angreift, werden Münchner Behörden Wirecard schützen, weil man Wirecard natürlich in München halten will. Weil Wirecard bestimmt immer wieder gesagt hat, hört mal her, wenn ihr uns ja nicht unterstützt, dann gehen wir nach Frankfurt. Das heißt, das wird sicherlich die Motivation gewesen sein in München. Bundesweit wird die Motivation gewesen sein, wir wollen Wirecard in Deutschland halten. Man hat Wirecard eigentlich als einziges modernes Unternehmen neben SAP gesehen. Ansonsten haben wir nur Old Economy. Ja, auch was jetzt nachgerückt ist in den DAX, Delivery Hero, ist jetzt auch nicht großartig. Kein einziger Arbeitsplatz in Deutschland. Bislang nur Verluste gemacht. Also da ist nicht viel, was wir haben im DAX, was irgendwie zukunftsträchtig ausschaut. Also man wollte Wirecard auch in Deutschland halten. Deswegen auch diese flankierenden Maßnahmen von Frau Merkel in China, wenn Wirecard Akquisevorhaben hatte, dass das Bundeskanzleramt das unterstützt hat. So weit, so gut. Klar, Das Bundeskanzleramt hat auch Volkswagen unterstützt, als klar war, dass Volkswagen die ganzen deutschen Automobilkäufer beschissen hatte. Ja, da ist eine Bundesregierung dann auch, ja, das ist der auch dann egal, ein Stück weit. Das war dann auch bei Wirecard so, als da gab es rote Flaggen, Bundesregierung hat trotzdem unterstützt, so weit, so gut. Das wird die eine Motivation gewesen sein, die ist auch ganz typisch, das ist deutsche Wirtschaftspolitik, da beißt die Maus keinen Faden ab. Ich glaube, das muss man nicht skandalisieren. Das zweite ist aber, dass Sicherheitsbehörden losgegangen sind auf Kritiker. Das ist untypisch. Also wir sehen bei solchen Kapitalmarktskandalen immer, dass Behörden untätig sind. Ja, weil sie sagt, wir haben nicht genügend Manpower, wir verstehen es nicht, wir haben keine Zeit und außerdem wollen wir sowieso nicht. Lass uns damit in Ruhe. Ganz typisch. So dass untätige Behörden nicht sind, was uns überrascht, die wir seit, also ich persönlich jetzt seit über 20 Jahren in diesem Bereich tätig sind. Was uns aber überrascht, sind tätige Behörden. Das haben wir eigentlich nie. Und wir haben hier tätige Behörden. Tätige Behörden, die dann gegen Kritiker auf Wirecard vorgegangen sind. Zum Beispiel gegen Dan McCrum, Financial Times Journalist, der diese berühmten, sehr detaillierten Darstellungen gemacht hat über die Fehler oder Betrügereien bei Wirecard. Man hat, die BaFin hat ein Short-Selling-Verbot erlassen, historisch einmalig. Mhm. Die BaFin hat noch nie nur in Bezug auf ein Unternehmen Short-Selling-Verbot erlassen. Hat sie nie gemacht. 2008 hat sie das gemacht für den kompletten Bankensektor, weil sie gesagt hat, der Finanzmarkt insgesamt, dessen Funktion ist bedroht. Mhm. Und das hat sie bei Wirecard einmal in Bezug auf ein Unternehmen gesagt, der Finanzmarkt ist bedroht. Der Finanzmarkt war nicht durch die Shortseller bedroht, sondern durch die BaFin und ihr Unvermögen. Das heißt, wir sehen bei Wirecard Behörden, die aktiv wurden. Und das ist untypisch. Das ist untypisch. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, wieso? Mhm. Interessant sind diese ganzen Geheimdienstverbindungen. Warum rennt Jan Marsalek mit Geheimdiensten rum? Also es ist untypisch. Eigentlich sind so Kapitalmarktbetrüger, die rennen dann gerne mit Playboys rum oder Automobil oder Party oder Drogen oder Champagner. Aber warum mit Geheimdiensten? Das ist untypisch. Dann gibt es von Marsalek starke Bezüge in den österreichischen Geheimdienst, Bundesamt für Verfassungsschutz nach Österreich. Profil hat darüber geschrieben. Wir wissen, Marsalek ist erstmal nach Russland gegangen, war dort unter den Fittichen des GRU, des Militärsgeheimdienst der Russen. Und auch ganz untypisch, Lobbyarbeit für Wirecard in der Bundesregierung hat gemacht, der ehemalige Geheimdienstkoordinator im Bundeskanzleramt. Mhm. Spiegel hat darüber berichtet. Das heißt, wir sehen bei Wirecard lauter Bezüge zu Geheimdiensten. Und warum soll ein Finanzdienstleister Bezüge zu Geheimdiensten haben? Das ist eigentlich untypisch. Es könnte sein, dass da mehr dahinter steckt. Meine Vermutung, das ist aber nur eine Vermutung, ist folgendes. Wirecard hatte natürlich Zugang zu hochbrisanten Daten. Für jede Sicherheitsbehörde ist das, was Wirecard wusste, sehr, sehr attraktiv. Wirecard wusste, welcher Regierungsoffizielle hat welche Pornos geguckt, weltweit. Weil Wirecard die Abrechnungen gemacht hat über die Kreditkarten. Das Gleiche gilt sicherlich auch für Glücksspiel. Und das Gleiche gilt dann sicherlich auch für Pornografie, die jenseits der Grauzone ist, im komplett verbotenen Bereich. Das Gleiche gilt vielleicht für Geldwäschedinge, das Gleiche gilt vielleicht für Waffengeschäfte. Und deswegen kann Wirecard ein durchaus interessantes Asset gewesen sein für Sicherheitsbehörden. Und dann stellt sich die Frage, ist da der Link? Mhm. Das weiß ich nicht. Das ist Vermutung, aber da sind die Journalisten Wall Street Journal, Financial Times, Spiegel, Süddeutsche, Handelsblatt, Wirtschaftswoche, alle, die jetzt da dran sind, sind berufen, das aufzuklären. Und diese Vermutungen werden ja auch schon laut. Mhm.
Sie hatten eben gerade das ganze System ringsum, sozusagen das ganze Netz kritisiert, unter anderem auch die Investoren. Meinen Sie damit jetzt die Großinvestoren oder meinen Sie wirklich auch die privaten Investoren, die ihre Aktien angelegt haben und, ja, weiß ich nicht, nicht genau genug geprüft haben? Aber es ist wahrscheinlich bei der Größe auch gar nicht richtig möglich, oder?
Also es war bei Wirecard, war es ja ganz interessant, wenn Sie zur Hauptversammlung, auf die Hauptversammlung von Wirecard gegangen sind, ist Ihnen, das ist vor 3 Jahren, hat es angefangen zu kippen, ist Ihnen aufgefallen, dass da sehr viele junge Menschen sind, sehr viele junge Männer. Typischerweise sind bei Hauptversammlungen eher älteres Publikum, ältere Herrschaften, die da Geld und Zeit haben, sich mit sowas zu beschäftigen. Und da waren sehr viele junge Menschen. Und unser Eindruck war, die waren sehr aggressiv auch, wenn kritische Fragen gestellt wurden. Und da war man wirklich schnell aufs schnelle Geld. Ja, also wir sehen auch bei den Investoren viele, die komplett 80-90% ihres freien Vermögens auf Wirecard gesetzt haben. Das heißt, da war schon so eine Casino-Mentalität, auch bei jungen Menschen. Und da stellt sich tatsächlich die Frage, welches Know-how-Niveau haben eigentlich junge Anleger in Deutschland? Und da sehen wir auch wieder, wir kennen die Untersuchung, OECD hat eine Untersuchung gemacht, Finance Know-how in Deutschland. Wir haben das höchste Privatvermögen in Deutschland, aber das niedrigste Finance- und Kapitalanlage-Know-how in Deutschland. Mhm. Das heißt, wir haben den dicksten Speck auf der Brieftasche, aber am wenigsten Ahnung, was man damit machen soll. Und da geht es natürlich ran an Ausbildung, Schulen und so weiter, dass man da mehr machen muss. Mhm. Und dann ist es ja schon auch so, dass die Investoren insgesamt nicht dumm waren. Es gab ja einen Großteil der Investoren, die gesagt haben, das ist fake. Die Wirecard-Aktie war jetzt fast zu 50% short. Das heißt, fast 50% der Investoren in Wirecard gingen davon aus, das wird zusammenbrechen, weil sie short waren. Mhm. Die Aktie war auch, wenn man das Kurs-Gewinn-Verhältnis sich anschaut und mal davon ausgegangen wäre, dass die ausgewiesenen Gewinne von Wirecard zutreffend sind, war die Aktie relativ günstig, war die völlig unterbewertet. Das ist auch nur damit zu erklären, dass der Kapitalmarkt der Sache nicht getraut hat. Das heißt, zu sagen, keiner hat es gesehen, ist völlig falsch. Die Hälfte des Kapitalmarkts hat es gesehen, die Shortseller, und der Kapitalmarkt hatte es auch erheblich eingepreist, das niedrige Kurs-Gewinn-Verhältnis, und die Warnungen waren seit 2008 draußen, seit 2008. Das heißt, zu sagen, oh, das kam jetzt überraschend, die haben da einen riesen, super geheimnisvollen Mega-Verbrechensdeal gemacht, stimmt nicht. Es war draußen, die FT hat die ganzen Unterlagen, auf deren ihre Berichte und ihre Kritik basierte, waren draußen auf Webseiten einsehbar. Man hätte sich nur mal die Mühe machen müssen, sich das anzuschauen. Und das ist es, man macht sich die Mühe nicht.
Okay. Letzte Frage dazu. Was können jetzt die geschädigten Aktionäre machen?
Die geschädigten Aktionäre müssen sich überlegen, zu klagen. Wir führen Klagen gegen EY, Ernst & Young.
Ich wollte gerade sagen, gegen Wirecard.
Gegen Wirecard macht es keinen Sinn. Es gibt Kollegen, die klagen gegen Wirecard. Wirecard ist in die Insolvenz gefallen, da ist nichts mehr zu holen. Kann ich einen Haken dran machen? Hm. Zweites, Klagen gegen die Organe, also Marsalek oder Braun und wie sie alle heißen, ist schön und gut, aber das wird auch nichts bringen. Auf die Herrschaften kommen Milliarden Euro Schadensersatzforderungen zu. Die sind vielleicht persönlich gut für 10 Millionen, 100 Millionen. Das heißt, da kriege ich dann, was weiß ich, 1-2% oder sowas raus. Mhm. Also die Organe zu verklagen, macht auch keinen Sinn. Das heißt, hier gilt es wie immer, man muss sich jemanden aussuchen, der Geld hat. Und da gibt es zwei Gegner, EY und BaFin, Deutsche Prüfstelle für Rechnungswesen, / Bundesrepublik Deutschland. Wir klagen gegen EY, wir klagen gegen die BaFin und das sind die Handlungsoptionen, die Anleger haben und die sie nutzen sollten. Da kann ich nur sagen, unsere Webseite www.ey-klage.de, also ey-klage.de, dort findet man Informationen, kann sich registrieren und das ist das, was man machen sollte. Losgehen auf EY und losgehen auf BaFin.
Vielen Dank, Dr. Marc Liebscher.
Danke Ihnen. Vielen Dank.